damit herzlich willkommen zur Folge 104 Trash Talk Patriots. Heute thematisieren wir die Second Wave der Free Agency. Es ist ja mal wieder ein bisschen was passiert, nicht viel, aber dennoch gibt uns das Anlass, darüber zu sprechen, und zwar mit Nickels. Guten Abend und herzlichen Glückwunsch nochmal zum Nachwuchs, mein Lieber.
Ja, grüß dich und vielen Dank. Die Hauptsache ist, Frau und Kind geht's gut. Der Kleine ist jetzt 8 Tage alt, also alles bestens, Wolke 7. Und jetzt freue ich mich aber hier zu sein, und wenn wir fertig sind, geht's den Vaterpflichten wieder nach.
Das beste Signing der Free Agency quasi.
Ja, noch kostenlos, aber wird teuer aber irgendwann, ne? Also der Vertrag geht noch mit den Jahren immer höher.
Mit Incentives quasi. Ja, genau. Ja, cool. Beginnen wir mal mit Werbung in eigener Sache. Ihr wisst es da draußen, habt es vielleicht in den letzten Folgen schon mitverfolgt. Es gibt natürlich die Möglichkeit, sich mit Merchandising einzudecken. Da nochmal der Appell an euch, an alle unsere treuen Zuhörenden. Deckt euch ein, T-Shirt 18 Euro. Hoodie 35 Euro, also ich glaube, wenn man ein T-Shirt unter 20 Euro bekommt, bekommt man so im Laden nicht. Genauso gleiches gilt für den Hoodie unter 40 Euro. Top-Qualität, muss ich sagen. Ab 40 Euro auch versandkostenfrei. Falls es da noch Fragen gibt zur Größentabelle, zum Versand hin und her, wendet euch gerne an uns. Wie kommt ihr zum Shop? Also entweder uns direkt anschreiben. Der Link ist auch nochmal unter den Shownotes. Der Link ist auch auf unseren Social-Media-Accounts, Twitter, Facebook, Instagram zu finden. Und wenn gar nichts hilft, einfach anschreiben, dann helfen wir gerne. Wie gesagt, seid so nett, unterstützt das Projekt, unterstützt uns und macht fleißig Werbung mit unserem neuen Logo. So, Nickels, du warst bei der letzten First Wave nicht dabei. Wir wollen es natürlich jetzt nicht ewig in die Länge ziehen. Was haben wir uns vorgestellt? Wir wollen doch deine Meinung hier noch mal ein bisschen integrieren.
Ja, also ich war zwar dabei bei der First Wave, also ich war ständig entweder beim Kind oder auf Twitter, ne? Oder beides gleichzeitig, weil für mich ist der Beginn der Free Agency ist für mich das Highlight des Jahres fast schon, neben Super Bowl und Kickoff der Saison, weil einfach alles passieren kann. Bei uns war es ein bisschen ruhig. Jetzt lustigerweise war es so, mein Kleiner hat sich Zeit gelassen bis Montag, also Montag letzter Woche. Heißt, er kam genau zum Beginn der Free Agency. Und ich war quasi im OP, also es ging los, 4:30 wurden wir gerufen zum Kaiserschnitt. Und um 5 Uhr, also 17 Uhr, ging, glaube ich, die Free Agency los. So, ja. Und dann eigentlich solltest du gar nicht daran denken, dass dann die Free Agency losgeht, ne? Aber ich hab's dann trotzdem immer so gedacht, jetzt geht's los, scheiße, und mein Handy ist im Spind. Daran sieht man, wie bekloppt ich auf jeden Fall bin nach Football. Als dann OP vorbei war, alles super geklappt hat und ich meine normalen Klamotten wieder anziehen konnte, habe ich erst der Familie geschrieben, dass alles in Ordnung war, und habe dann in unsere Gruppe geguckt, was die Patriots alles getan haben. Und zu dem Zeitpunkt gab es nur ein Signing. Und ich nehme das jetzt einfach mal vorweg. Ist jetzt zwar gegen die Chronologie, aber das war Jonathan Jones. Und meiner Meinung nach war das mit das wichtigste Re-Signing unserer eigenen Spieler. Über die letzten Jahre sehr solide gespielt, sowohl als Nickel als auch jetzt Outside. Er hat ja Größen wie Devante Adams zum Beispiel auch in Schach gehalten. Sehr solider Spieler, vor allem für einen teamfreundlichen Vertrag. Und von daher war das meiner Meinung nach ein wichtiges Signing. Und Jonathan Jones hat ja selbst gesagt, es ist schwer, zu New England Nein zu sagen. Von daher absolut top.
Ja, würde ich vorschlagen, wir hatten ja noch ein paar andere Namen dann in den weiteren Tagen. Wir können ja so eine Art Frage-Antwort-Spiel machen. Ich werfe einfach den Namen noch mal rein. Du gibst 1 bis 3 kurze Sätze dazu ab. Dann haben wir deine Meinung eingefangen, aber ziehen es nicht unnötig in die Länge. Beginnen wir mal.
Wie viele Kommas sind erlaubt? Nein, Spaß.
22, nehmen wir eine ungerade Zahl, so 22. Ja, genau. Super. Fangen wir mal an mit James Ferentz, mein Lieber.
Absolut solides Signing. Er kann Guard, er kann Center, Backup. Ist da, wenn er gebraucht wird, finde ich super.
Raekwon McMillan.
Special Team, Mix als Linebacker, kann man gebrauchen. Hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht resigned, aber ist okay für einen schmalen Taler.
Zumindest hat man eine Konstante, ja. Genau. Carl Davis.
Da bin ich beim Frank. Er hat auch gemeint, er würde ihn resignen. Ich habe mir die Folge angehört, habe auch sofort genickt, habe gesagt, ja, ich auch. Macht das schon gut da vorne mit Gotcher, mit Barmore. Ist ein guter Spieler im Mix und wie gesagt auch relativ günstig.
Miles Bryant.
Ein bisschen Bauchschmerzen, aber er hat ja, glaube ich, einen Tender, stimmt's?
Ja, genau.
Er hat einen Tender, von daher ist das völlig in Ordnung. Keine große Fallhöhe. Ich fand ihn jetzt in der Coverage nicht wirklich gut. Er hat ab und zu Returner gespielt, da hat er auch ein paar Bälle fallen lassen sogar.
Stimmt, ja.
Ja, er ist auf jeden Fall nicht die Antwort auf Cornerback, aber okay, Trainingscamp kann er ruhig mal mitmachen, dann kann man gucken.
Immerhin brauchst du da ja auch mal so 5-6 Namen auf der Agenda.
Ja, vor allem brauchst du auch Spieler, die man schon kennt, ne?
Richtig.
Es ist vielleicht sogar auch für Mac ganz gut, dass er Spieler in der Defense im Trainingscamp hat, die er kennt.
Ja, ganz genau. Anderson, der Neue von den Broncos.
Ja, ich habe erst mal gegoogelt. Dann habe ich gesehen, er war schon mal bei uns. Ja. Und ich habe aber gar keine Ahnung zu ihm. Und von daher einfach mal machen lassen und gucken, wie er das dann im Training macht. Aber der Vertrag ist ja eigentlich schon so ausgelegt mit seinem garantierten Gehalt, dass er auch ins Roster kommt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er Backup-Tackle für Trent Brown wird. Und
ja, stimmt.
Relativ neutrale Meinung meinerseits.
Mein Dorn im Auge, Jabril Peppers.
Deins und ich glaube Marcells auch, ne?
Ja, und, genau, das ist ein bisschen 50-50 aufgeteilt, ja.
Ja, 50-50, auch im Sinne von uns vier, weil Frank feiert Jabril Peppers,
ja.
Und ich finde Jabril Peppers auch gut.
Ja, Frank ist auch so ein Fan der alten Football-Schule halt, ne?
Und, ja, immer schön hart drauf. Ne?
Run first, hard hitting, Ball verteilen und das Spiel gewinnen. Das ist ja so sein Lebensmotto.
Wenn Frank morgens aufsteht, zieht er auch seinen Lederhelm auf wahrscheinlich und setzt sich in sein Auto.
Nein, abgesickte Dach runter, ja.
Nein, ich muss aber auch sagen, ich mag Jabril Peppers auch. Ich finde das geil, sein Spielstil. Und dass er jetzt nur 35% der Snaps hatte letztes Jahr, das liegt ja nicht zwangsweise an ihm. Ne? Und dafür, dass er nur 35% der Snaps hatte, hatte er, glaube ich, über 50 Tackles, oder? Kann das sein?
Ja, kann sein. So ja. In dem Dreh. Oh, ja, er hat natürlich viel im Special Teams auch gesammelt, wahrscheinlich. Weil ja. Da kommen nämlich 70% her halt, glaube ich. Ne?
Das weiß ich jetzt gar nicht genau.
Ja, aber doch, ich meine, wenn
wenn du es hochrechnest, ne, auf 100% der Snaps theoretisch, da kommst du da auf eine richtig große Zahl und ich finde, das ist schon okay. Er kann zudem auch im Mix als Safety spielen. Ja, vielleicht 2 Millionchen zu viel, aber mein Gott, ist schon okay.
Kajust, Jonika Just.
Habe ich gar nicht verstanden, bis dann Marcel mir die Angst genommen hat. Ist ja auch ein Tender und der kann ja auch entlassen werden ohne Deadcap, von daher schmeißen mit ins Trainingscamp und dann wird geguckt. Aber ich habe keine große Hoffnung für ihn.
Riley Reiff,
ja, ich dachte erst, dass Bill Belichick noch im Jahr 2017 hängen geblieben ist. Also ich weiß jetzt nicht, warum wir da so einen alten Haudegen sein. Für mich kann das nur heißen, dass er auf jeden Fall Starter sein wird auf Right Tackle und beziehungsweise oder wir im Draft auf jeden Fall noch einen OT holen, also einen Tackle, und dass der dann hinter Reef aufgebaut wird.
Juju.
Ja, Juju. Zu Juju finde ich lustig, dass 50% der Patriots-Fans sagen, oh, ich hätte lieber Jacoby Myers, Juju, TikTok-Boy, nee, so. Und bei den Chiefs sind es ungefähr 85-90%, die sagen, oh, schade, dass der fehlt uns jetzt, Mist. Ne? Also ich glaube einfach, dass Juju sich menschlich über die letzten 2 Jahre auf jeden Fall gewandt hat. Er ist meiner Meinung nach erwachsener geworden, von dem, was man so mitbekommt. Und im Vergleich zu Jacoby, was übrigens sehr schade ist, dass er gegangen ist, auf jeden Fall, aber es ist leider so, NFL ist das Geschäft, ne? Es war letztes Jahr auch so bei Jakob Johnson, das hat einem auch irgendwie leid getan, gerade so als Deutscher, aber es ist einfach so. Und ich glaube, dass Juju einfach dieses größere Big Play Potenzial hat. Und das hat man auch im Super Bowl gesehen, wo er quasi einen Drive lang fast alles gefangen hat. Das hat man bei den Steelers gesehen, dass er es einfach drauf hat. Und auch wenn
er hat so ein bisschen mehr Impact, ja.
Ja, auch wenn Jacoby sich, auch wenn Jacoby sich gemacht hat, auch wenn er jetzt endlich mal Touchdowns gefangen hat, ich finde einfach, dass Juju die wichtigeren Bälle fängt. Und dass Juju auch mehr Potenzial hat, auch mal Outside-Receiver zu spielen.
Ja, stimmt.
Und von daher glaube ich, er ist ein bisschen flexibler einsetzbar. Und er hat einen mega teamfreundlichen Vertrag genommen, finde ich. Und von daher ist das Signing echt sehr gut, meiner Meinung nach. Und es war immerhin ein Top-3-Receiver auf dem Free-Agency-Markt. Das darf man nicht vergessen, weil so groß war der Markt nicht.
Ja.
Und wenn man sieht, dass OBJ zum Beispiel immer noch auf dem Markt ist und dass ein anderer Top-Receiver bei uns war mit Jacoby Myers, dann haben wir eigentlich da auf dem Markt fast das Optimale rausgeholt. Wir hätten natürlich Jacoby noch verlängern können und Juju, aber das wäre vielleicht dann zu gleiche Spielweise.
Ne? Ja, genau. Letzter Spieler, bevor wir zu den neuen Signings kommen, James Robinson, deine Meinung nochmal.
Ich war überrascht, weil mit dem Namen habe ich überhaupt nicht gerechnet. Der kam wirklich so wie Kai aus der Kiste. Das Lustige war halt, ich war relativ lang wach. Es war irgendwie nachts um 2 und da kamen die Gerüchte auf, Mike Gesicki folgt Mac Jones auf Instagram und Mac Jones folgt Mike Gesicki auf Instagram und Mike Gesicki folgt den Patriots auf Instagram. Da dachte ich so, okay, jetzt bleibst du noch mal so eine halbe Stunde wach und guckst mal, was da noch passiert. Und dann kam auf einmal Patriots Signing James Robinson und denkst so, okay, passt eigentlich. Du hast mit Mondre hast du auf jeden Fall den klaren Nummer 1 Running Back und du hast mit James Robinson einen, der eine super solide Nummer 2 ist, der vor 2 Jahren bei den Jaguars absolut abgeliefert hat und der auch mal einen Ball fangen kann. Wahrscheinlich holst du im Draft nochmal einen Running Back, das ist ja typisch Patriots, also mit Montrezl Stevenson hat ja vor 3 Jahren auch niemand gerechnet. Ne? Der kam ja da auch in der 4. Runde, wo er gesagt hat, was wollen wir denn mit dem?
Ja, richtig.
Deswegen, also ich denke aber, dass Mondre und James, übrigens James Running Back, ist sehr gern gesehen bei uns, ne? James Robinson, James White, dass wir da auf jeden Fall ein gutes Duo haben und auf jeden Fall gut meistern werden.
Okay, ihr lieben Zuhörenden draußen, kommen wir mal zu den neuen Signings. Als erstes hat uns überrascht, also nicht überrascht an sich, aber der Vertrag. Joe Cadona, der Long Snapper, $6.3 million, kann mit Incentives noch auf $6.7 million ansteigen, hat direkt mal 1 Million Signing-Bonus eingesackt. Und der Vertrag läuft, 2,6 davon sind garantiert. 4 Jahre, wie gesagt, und das macht ihn zum bestbezahltesten Longsnapper der NFL-Geschichte. Nick, ist deine Meinung dazu?
Also die 1 Million Signing-Bonus, die waren so ein bisschen Lob für die vorangegangenen Leistungen. Also Joe Cadona, man kann ja nichts Schlechtes über ihn sagen. Also mein erster Gedanke war, boah, das ist teuer. Letztes Jahr haben wir Jake Bailey so einen Vertrag gegeben, dafür, dass wir ihn jetzt entlassen haben. Aber ich habe noch nie, glaube ich, einen schlechten Snap von Joe Cadona gesehen. Und
Ne, das stimmt.
Das, also, wenn ich jetzt überlege, ich gebe, wie viel Millionen waren es?
6,3 in der Baseline und kann aber mit Incentives, also mit Bonuszahlungen auf 6,7. Auch da muss man sagen, das sind Zahlen, die maximal erreicht werden können. Ja, das genau, sind natürlich auch so Playoff, Super Bowl Bonus und sowas alles, die relativ schnell oder zumindest die Hälfte der Incentives sind in der Regel erreichbar. Die andere Hälfte sind so unerreichbar quasi.
Ja, also wenn er uns den Super Bowl snappt, dann ist das gut, ne? nein, ich finde, er hat wirklich jahrelang jetzt Top-Leistung gezeigt. Er wird auch in den nächsten 4 Jahren, und da bin ich mir ganz sicher, auch Top-Leistung zeigen. Und wenn man dann wirklich 1,3 oder 1,5 Millionen seinen Longsnapper bezahlt, kann man da auch wirklich mal die Augen zudrücken. Ich meine, wir haben Nelson Aguilar 30 Millionen für 2 Jahre bezahlt. Da machen wir, glaube ich, mit Kadona das bessere Geschäft.
Ja, kommen wir mal zu Daniel Ekuale. Hat unterschrieben für 2 weitere Jahre 6 Millionen. Vielleicht kurz zu seinen Stats. 2019 noch bei Cleveland gewesen, 2020 bei Jacksonville. Seit 21 bei uns, hat jetzt ein PFF-Grade von 60,1. Damals noch, wo er angefangen hat, bei Cleveland von 50. Also hat sich sukzessive gesteigert und letzte Saison auch mit 3 Sacks und 8 Tackles. Eine ordentliche Leistung abgeliefert. Bist du zufrieden?
Ekuale war, glaube ich, der Spieler, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, der vor der letzten Saison suspendiert wurde, oder? Gesperrt wurde von der Liga, glaube ich.
Ja, für 2 Spiele, ne? Kann es sein?
2 oder 4, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Wo wir noch gesagt haben, oh, der ist gesperrt, der wird wahrscheinlich den Roster-Cut nicht überstehen.
Ne? Ja, genau.
Und jetzt wird er bezahlt. Jetzt wird er bezahlt für, was, 2 Jahre, 6 Millionen, hast du gesagt?
Ja, genau. 2 Jahre, 6 Millionen.
Ja, da würde ich eher sagen, boah, das ist mir ein bisschen viel für so einen Rotationsspieler. Ne? Also vor allem, wenn man sieht, dass der Markt an Edge-Rushern doch sehr groß ist und auch im Draft die Klasse sehr tief ist, da finde ich 6 Millionen ein bisschen viel, aber auch da, das sind Zahlen, das kann bis zu 6 Millionen sein. Das ist, am Ende können es auch 3,5 für 2 Jahre sein, das weiß man halt nie. Von daher, wenn ein bekanntes Gesicht zurückkommt, oder bleibt, dann ist das eigentlich meistens gut. Von daher, neutrale Meinung.
Fällt mir auch bei den Patriots ungewöhnlich auf, dass wir hatten ja wirklich eine ganze lange Liste an Free Agents und jetzt sind ja nur noch ein paar übrig, ich glaube 4 oder 5. Damon Harris ist ja, komme ich später auch noch zu, leider gesigned worden jetzt von den Bills. Ja. Aber wenn ich die Liste mal offen habe, es ist jetzt noch Aguilar da, Wynn Cannon, Juwan Williams, der Cornerback, und der Panther Michael Pallardi. Das sind jetzt noch die übrigen Free Agents der Patriots. Aber die Liste war mal 5-fach so groß, gefühlt zumindest. Und muss sagen, dass da Bill Belichick doch so ein bisschen für Kontinuität steht, aus meiner Sicht.
Ja, und vor allem diese ganzen kleinen Signings, wo man sich fragt, brauchen wir die jetzt überhaupt?
Davis, McMillan und so, genau.
Genau, Ekuale, das sind alles Defense-Spieler. Und wenn man sieht, wie unsere Defense in den letzten Jahren abgeliefert hat, dann wurden die nicht ohne Grund resigned. Von daher finde ich das völlig okay.
Ist okay, sehe ich auch so. Kommen wir mal zu einem etwas größeren Namen. Für mich etwas verwunderlich. Mike Gesicki, letzte Saison noch bei den Miami Dolphins unter Vertrag, hat unterschrieben für 1 Jahr und 9 Millionen. Möchte kurz auch nochmal seine Stats kurz aufmachen. Seine besten Jahre, also er hat die letzten 5 Jahre bei Miami gespielt, ehemaliger Second-Round-Pick. Hatte seine besten Jahre so zu 20, zu 21. Da hatte er über 700 Yards, 2020 6 Touchdowns, 2021 2 Touchdowns. In der letzten Saison gar nicht mehr so extrem gefragt. Hängt auch sicherlich zusammen. Brian Flores hat mehr auf ihn gesetzt, jetzt McDaniels eher weniger, 362 Yards, aber allerdings Red Zone Ziel mit 5 Touchdowns. PFF Grade auch ein bisschen runtergegangen, in seinen größten Jahren fast bei 80 gewesen, jetzt bei 60. Kommt vielleicht einfach. Also bei ihm hat man es sehr deutlich gemerkt im letzten Jahr, glaube ich, dass er in diesem Offensive Scheme der größte Verlierer war bei den Miami Dolphins aus meiner Sicht. Wie ist deine Meinung zu Mike Gesicki?
also vielleicht war er sportlich der größte Verlierer unter Mike McDaniel, aber ich meine,
richtig, genau.
Finanziell war er ein sehr großer Gewinner, weil er hat ja den Franchise-Tag gehabt letztes Jahr. Das heißt, er wurde letztes Jahr bezahlt. Bei Tight Ends sind die Summen beim Franchise-Tag noch relativ human, weil es gibt nicht so viele überbezahlte Tight Ends.
Ich glaube, so knapp um die 10 Millionen, ne? Ist das, glaube ich, 10 oder 11?
Ja, irgendwie sowas, genau. Irgendwie sowas. Aber er war ja Rookie und von Rookie, also vom Rookie-Gehalt auf dann auf einmal 10 Millionen, das ist ja schon krass, ne?
Ja, ja, genau.
Jetzt bei uns kriegt er 9 für ein Jahr. Ich finde es ein bisschen schade, dass es nur ein Jahr ist.
Ja.
Ich hätte 2 Jahre ganz gut gefunden. Vielleicht dann für, ja, 16. Aber es ist auf jeden Fall okay, dass wir Gesicki geholt haben, weil spätestens nachdem Jonnu Smith weggegangen ist, und ich meine, der ist schon letztes Jahr weggegangen, zumindest in der Offense, wenn es um Touchdowns und Catches ging, dann macht Gesicki auf jeden Fall Sinn. Also nachdem Jonnu weg war, war meine erste Meinung, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Tight End in der Free Agency. Wir werden auch im Draft noch einen holen, da bin ich mir ganz sicher, weil Gesicki jetzt auch nicht der beste Blocker ist und Hunter Henry auch nicht. Aber ich wollte auf jeden Fall Gesicki oder Dalton Schultz. Dalton Schultz ist jetzt gestern zu den Texans oder vorgestern, je nachdem, wann ihr die Folge jetzt gerade hört, zu den Texans gegangen. Und Gesicki ist für mich die 1A-Lösung auf dem Free-Agency-Markt. Zudem kann er den Gritty und er kann auch Red Zone. Also da freue ich mich auf jeden Fall schon, wenn Gesicki auf einmal dann den Ball in der Red Zone von Mac Jones fängt und die beiden den Gritty auspacken. Da habe ich Bock drauf.
Stimmt.
Du hast eben schon, also mein Argument Red Zone hast du schon gebracht, deswegen
Ich würde eine andere Schublade aufmachen. Würde die nochmal so ein bisschen größer auf die Meta-Ebene gehen quasi. Du hast jetzt, also du willst ja in der Free Agency, willst du dich ja immer so ein bisschen verbessern. Und du hast jetzt Myers entlassen, sage ich mal, oder in die Free Agency gehen lassen. Hast mit Juju einen gleichwertigen Slot-Receiver geholt, so ungefähr. Wir haben schon gesagt, ein bisschen mehr Impact ist schon dabei. Jetzt hast du auf Tight End, hast du Jonnu Smith, ja auch irgendwo so ein Vertical-Threat-Spieler mit Mike Gesicki ersetzt. Also 9 Millionen ist jetzt auch nicht umsonst. Du musst ja auch so ein bisschen den Deadcap noch von Jonnu Smith noch mit bewerten, so zumindest.
Hast aber auch Savings, also, ne?
Hast auch Savings, keine Frage. Hast auch
Savings, ja. Vor allem fürs nächste Jahr, da macht man einiges gut.
Natürlich, aber erstmal ist der Wert geblockt. Ja, also erstmal ist dieses Jahr das Geld tot, das bleibt in den Büchern. Deswegen auch Deadcap, aber die Strategie, weiß ich nicht, also ob man sich jetzt da tatsächlich so verbessert hat.
Marginal, würde ich sagen. Also man hat das, was man verloren hat, hat man auf jeden Fall wieder aufgefangen und vielleicht ist man ein kleines bisschen besser geworden. Aber es fehlt einfach noch Spieler X. Ne? Der X-Faktor fehlt noch. Und da
zumindest scharen, im Offense,
ja. Ja, da scharen wir ja mit den Hufen und hoffen halt, dass da was aus Arizona kommt. Ne? Also das ist ja immer noch so unsere Hoffnung und zur Not wird es dann vielleicht doch OBJ, aber wir hoffen halt, dass sich irgendwas noch tut, ne? Ja. Dazu kommen wir später auch noch, wer da jetzt noch kommen könnte. Was mir aufgefallen ist, und du hast gerade die Meta-Ebene angesprochen, ich gehe mal auf die Meta-Ebene. Wir haben sehr große Receiver. Gesicki ist groß, Hunter Henry ist groß, Juju ist ein Riese. Also wir haben uns zumindest in der Höhe jetzt deutlich besser aufgestellt.
Das stimmt.
Jetzt müssen wir in der Breite noch besser werden. Damit meine ich jetzt nicht nur die O-Line, sondern ich meine das Roster gesamt. Aber zu Gesicki noch eine kleine Story. Und zwar 2013 war es, glaube ich, hat Bill O'Brien damals als Head Coach
von Penn State. Penn State.
Hat er Mike Gesicki von der High School quasi zu Penn State rekrutiert. Dann für die 2014er Saison. Da ist Bill O'Brien dann aber Head Coach bei den Houston Texans geworden. Das heißt, die beiden kennen sich nicht in einem Team, aber Bill O'Brien kennt Gesicki und wollte ihn damals in seinem Team haben. Und ich glaube, das ist auch so eine Connection, die dann wirklich jetzt noch die letzten Prozent gegeben hat, dass es dazu kommt. Und hoffentlich auch eine Connection, die die letzten Prozent dann rausholt auf dem Spielfeld.
zumindest ein deutlicher Mehrwert gegenüber Jonnu Smith darstellen. Da bin ich mir schon sicher.
Bin ich mir auch sicher. Es ist auch nicht ist schwer. Also ich will jetzt gar nicht, ich will gar nichts Schlechtes über Jonnu sagen, weil der war bei den Tennessee Titans war der überragend. Ja. Hatte also in der einen Saison, der war echt überragend. Kam dann zu uns, ich dachte so, boah, so ein zweiköpfiges Tight-End-Monster wie damals Gronk und Aaron Hernandez. Hat schon richtig Bock drauf. Aber er wurde ja auch schlecht eingesetzt. Es ist ja jetzt nicht so, dass er wirklich die ganze Zeit angeworfen wurde und die Bälle gedroppt hat. Ja, also, wenn er angeworfen wurde, hat er eigentlich das Ding immer gefangen. Oder meistens. Ne? Ja. Aber es hat einfach irgendwie nicht gepasst. Und jetzt geht Jonnu Smith nach Atlanta, wo Arthur Smith sein Head Coach ist, der damals in Tennessee sein OC war. Und ich bin mir sicher, dass Jonnu Smith in der kommenden Saison mindestens 5 Touchdowns fängt.
Naja, das kann schon sein. Das kann schon sein.
Und wir so denken, oh, echt jetzt? 7. Runden-Pick? Scheiße.
Ja, manchmal ist der Fehler, steckt auch im System halt. Ne? Das kann man nicht ändern. Kommen wir zu einer anderen Personalie. Gehen wir mal wieder auf die Defense-Seite rüber. Jalen Mills, Cornerback. Ey, ich wurde endlich erhört. Ich habe es in der letzten Saison schon so oft gesagt. Er wurde entlassen. Also für mich der schlechteste Defensive Back unserer Positionsgruppe. Tut mir leid, da muss ich leider ein bisschen ausholen. Damals habe ich nicht verstanden, warum wir ihn gesigned haben in der Free Agency. Ich glaube, das war das Jahr, wo auch Stephon Gilmore entlassen worden ist. Und ich kann mich noch genau erinnern, das war eine ähnliche Cornerback-Klasse in der Free Agency damals wie dieses Jahr der Wide-Receiver-Markt. Also extrem ausgedünnt. Und Jalen Mills war tatsächlich da schon einer der besseren Cornerbacks. Deswegen haben wir ihn wahrscheinlich nehmen müssen. Mich hat er wirklich nicht überzeugt. Und das möchte ich jetzt nicht einfach nur so profan in den Raum werfen, sondern auch dieses Jahr ein absolut unterirdisches PFF-Grade von 44,6. Ich kann ihm einfach leider nichts abgewinnen. Letztes Jahr war es noch ein bisschen besser. Da konnte er ein bisschen besser überzeugen. Aber muss sagen, mich hat er leider die Jahre nicht überzeugt. Wir haben 5 Millionen an Cap freigemacht und 1,25 Millionen Dead Cap. Wie hast du seine Entlassung aufgenommen? War doch sehr überraschend, oder?
Ja, ich war gerade auf dem Weg zum Asiaten, habe Essen geholt. relativ nüchtern, also überraschend ja. Auf den zweiten Blick aber auch selbst irgendwo verständlich, weil du hast die Zahlen gerade angesprochen, zwecks Savings und Dead Cap. Ich habe ja für mich zu Hause auch schon mal so einen Zettel und Stift genommen, habe so meine Aufstellung gemacht, die Top-Wehr, habe da natürlich auch die Andre Hopkins mit reingenommen und noch irgendwie ein Rookie-Cornerback. Jalen Mills war da trotz Aderlass im Backfield, trotz David McCourty aus Karriereende, war nicht dabei. Also ich habe auch kein Vertrauen in Jalen Mills und ich wüsste auch nicht, wo ich ihn aufstellen soll. Und Jalen Mills weiß es, glaube ich, selbst auch nicht, weil als D-Max seine Karriere beendet hat oder es bekannt gegeben hat, hat Jalen Mills auch einen Tweet abgesetzt, Now Safety. Also quasi, er wusste selbst nicht, was da jetzt passiert. Und das ist auch, glaube ich, das Problem. Er wusste einfach gar nicht, wo sein Platz ist. Er hat letzte Saison, beziehungsweise in der 21er-Saison, hat er doch ganz okay gespielt, meiner Meinung nach. Das hast du ja gerade selbst auch gesagt, da war er okay. Aber letztes Jahr war halt nix. Und ich meine, wenn du ihn oder bevor du ihn da länger durchs Roster trägst, durch die Saison trägst, machst du den Cut und dann machst du Platz für einen neuen. Und ich glaube, dass wir mindestens an Tag 2 im Draft, dass wir da einen Cornerback holen werden. Wobei Tag 2 Cornerbacks jetzt nicht immer so gut waren bei uns. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Schauen wir mal. Da gehen wir auf jeden Fall noch mal intensiver rein, wenn die Draft-Vorschau kommt in den nächsten Wochen. Nächstes Signing, Linebacker Chris Board, eigentlich ja Linebacker gelistet, eher eine Special Teams Maschine. Wir haben uns schon die Highlight-Videos zusammen angeschaut. 2 Jahre, 6,7 Millionen, auch eine Stange Geld für jemand, der zwar auch hin und wieder mal in der Defense eingesetzt wird tatsächlich, aber seine Stärken doch im Special Teams hat. Für mich eine klare Richtungsweisung, dass Bill Belichick hier letzte Saison nicht zufrieden war mit seinem Special Team, hat man auch, glaube ich, im letzten Spiel gegen Buffalo Bills gesehen, wo Nyheim Hines und zweimal so ein Return-TD reingeknallt hat. Da hat Bill Belichick doch wieder die Not gesehen, auch Geld in die Hand zu nehmen. Wie hast du es aufgenommen, das Signing?
Ich wusste erst gar nicht, wer das ist, wer da vom Board gesigned wurde, da war es Chris Board. Hab dann auch
was. Deine Witze sind auch wieder flach heute, ey.
Ja, ich sitze ja auch im Keller, ne?
Einer nach dem anderen, ey. Herrlich.
Jetzt bin ich raus.
Chris Board, der ging vom Board.
Chris, ja, Chris gleich, der ging vom Board. Jetzt ist er bei uns auf dem Board. Ich habe direkt erstmal YouTube angeschmissen und habe den Namen eingegeben und habe direkt noch dahinter NFL geschrieben, weil es gibt bestimmt einen Schauspieler, der heißt auch so. Also ich sag mal so, die Special Team Plays, die da gezeigt wurden, ich meine, es ist ein Highlight-Video, da wird nur Gutes gezeigt.
Wollte ich gerade sagen.
Die waren schon gut und auch in der Defense so ein paar Goal-Line-Stops nicht schlecht und erscheinen auch relativ schnell zu sein.
Ja,
von daher finde ich das schon richtig, dass man so einen Spieler sich holt, definitiv. Wir haben vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren auch gesagt, Cody Davis, was willst du denn mit so einem? Der hat ja kaum Stats bei Jacksonville. Aber er hat geliefert, ne? Der hat geliefert im Special Team zum Beispiel. Und kleine Geschichte noch dazu. Bill Belichick hat letztes Jahr im Oktober gesagt, als es gegen die Lions ging, oder vor oder nachher, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, Chris Board ist der Spieler, der ihn quasi immer auf die Palme bringt, ne? Der immer die besten Leistungen zeigt und im Special Team. Und von daher kann ich absolut verstehen, dass du so einen Spieler holst. Special Team war letztes Jahr überhaupt nicht gut. Da hat vieles gefehlt. Zumindest das Special Team in der Rückwärtsbewegung. In der Vorwärtsbewegung muss man sagen, vor allem mit Marcus Jones war das ganz okay. Aber nach hinten eben nicht. Das einzige Ding ist halt der Vertrag. Was ich glaube, 6,7 Millionen haben wir gesagt für 2 Jahre.
Genau.
Aber auch da, das könnte halt auch das Limit sein. Ne? Wir hatten da einen kurzen Austausch in unserer WhatsApp-Gruppe. Da meinte Marcel irgendwas von 2,3 Millionen Dollar. Aber wie gesagt, wir wissen da halt nicht, was jetzt im Vertrag steht und an was noch oben drauf kommt. Von daher können wir das oder dürfen wir das jetzt nicht so krass bewerten. Ich finde das Signing gut. Ich finde es auf den ersten Blick viel zu teuer. Aber ich würde es trotzdem begrüßen, wenn Nyheim Hines in der nächsten Saison keine 2 Return-Touchdowns in einem Spiel gegen uns macht.
Ja, das zum einen. Und irgendwie habe ich auch so ein bisschen an die letzten Jahre zurückgedacht. Und wir haben immer die Special-Teams-Plays von uns auch gefeiert. Und da muss man einfach sagen, du musst auf allen 3 Seiten des Balls oder des Spiels, Offense, Defense, Special Teams, eine gute Performance haben. Und das kostet halt eben auch Geld, da musst du halt auch investieren. So ist es nun mal. Wir haben uns auch eine Meinung eingeholt, und zwar vom Rudelgebrüll-Podcast. Das ist ja der Podcast der Detroit Lions, mit dem wir in der letzten Saison auch ein kleines Intermezzo hatten als Preview vor dem Spiel. Die haben auch gesagt, Special Teams-Maschine, hätte ihn gern weiterhin bei uns gesehen, aber freut mich, dass er bei euch einen guten Vertrag bekommen hat. Viel Erfolg wünschen wir euch. Also da auch nochmal Shoutout geht raus an die Jungs der Lions. Sehr fair. Und möchte eigentlich auch nur noch eine Sache ergänzen, weil es gerade thematisch passt. Du hattest ihn schon angesprochen. Cody Davis, 1 Jahr. Zahlen sind noch nicht bekannt, aber eigentlich auch ein No-Brainer. Somit haben wir im Special Teams hauptamtlich vertreten Matthew Slater, Cody Davis, jetzt der eben genannte Chris Board. Wir haben Brandon Scooter noch mit dabei, der seine Sache auch sehr, sehr gut gemacht hat. Mitchell und Webb sind auch immer mit von der Partie. Also wir haben auf jeden Fall da jetzt eine sehr starke Unit, wie ich finde.
Ja, und wir dachten ja auch, dass jetzt, wo Scooter so gut performt hat, dass Davis dann quasi gegangen lassen wird. Klingt das deutsch? Ja, klingt deutsch. Aber was kann es Besseres geben, als beide zu haben? Ne? Von daher finde ich das top. Und auf jeden Fall, also was man auf jeden Fall erkennt, ist, dass unser Special Team zumindest vom Feeling her, von den Namen her, auf jeden Fall verbessert wurde. Ne? Also bei der Offense sind wir so ein bisschen noch am Überlegen, aber Special Team auf jeden Fall wurde gestackt.
Absolut. Dann hatte, glaube ich, heute jeder Patriots-Fan eine kleine Träne in den Augen, als die Mitteilung dann doch reinkam, dass Dont'a Hightower sein Karriereende verkündet hat. Auch er wird eine rote Jacke erlangen bei uns, definitiv. Ja, du hast noch mal ganz passend vorhin eine geile Übersicht reingestellt, warum er so wichtig war in den letzten Jahren für uns.
Ich habe quasi die drei Super Bowl-Ringe von ihm noch mal ein bisschen beleuchtet. Also beim ersten, Super Bowl 49 gegen die Seahawks, hat er kurz vor Schluss das Tackle gegen Marshawn Lynch gemacht. Sonst wäre er durch gewesen und es hätte einen Touchdown für die Seahawks gegeben. Nur deshalb konnte Malcolm Butler danach den Ball fangen und wir konnten halt den Sieg bejubeln. Dann Super Bowl 51 gegen die Falcons. Das ist das greatest comeback bei einem Super Bowl. Da hat auch Dont'a Hightower seine Finger im Spiel gehabt. Und zwar hat er den Strip-Sack gegen Matt Ryan forciert, kurz vor Schluss. Ja. So dass wir halt nochmal dann in die Endzone konnten und die Verlängerung oder die Overtime rausgeholt haben. Und kein spezielles Play im Rams Super Bowl.
Na, doch, es gab schon einen Sack.
Es gab einen Sack.
Es war jetzt nicht so spielentscheidend, ja.
Darauf wollte ich hinaus, genau. Es war jetzt kein spielentscheidendes Manöver von ihm selbst. Das geht aufs Konto von Jason McCourty. Aber auf jeden Fall war er Teil einer Defense, die den heißen Rams, sage ich jetzt mal, die waren ja offensiv so stark in der Saison, einfach bei 3 Punkte am offenen Arm verhungern lassen haben. Und absolut Red Jacket, Golden Jacket weiß ich jetzt nicht, das glaube ich eher weniger.
Also für die es nicht wissen, Erklärung nochmal ganz kurz, Red Jacket natürlich Hall of Fame der Patriots. Gold Jacket, Hall of Fame der NFL. Genau. Da gehört vielleicht ein bisschen mehr zu, das stimmt schon, aber er hatte halt das Problem, also Ausnahmekönner, absoluter Leader, auch in der Defense, der die Calls auch gemacht hat, als Middle Linebacker in dem Sinne. Problem, also er war ja noch so ein Stück weit der Linebacker der alten Schule, so, ich will jetzt nicht sagen Ray Lewis, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber klassischer Runstopper, auch ein bisschen Pass Rush, also dickes, dralles Ding. Problem ist nur, dass insbesondere underneath und auch im Slot die Receiver immer kleiner und schneller werden. Ja, und da so ein Dont'a Hightower, so ein Riesenvieh, hat dann auch Probleme in der Coverage und deswegen wurde er wahrscheinlich, also ist jetzt meine Meinung subjektiv, war ja letztendlich ein Auslaufmodell. Kannst du dir ihn vorstellen, dass er vielleicht nochmal so eine Art Jared Mayo macht, dass er so ein bisschen in den Coaching-Bereich eintritt? Ist vielleicht eine schwere Frage, aber so rein gefühlsmäßig?
Ist eine schwere Frage, also rein gefühlsmäßig fange ich erstmal an und sage, ich hatte keine Träne im Auge.
Symbolisch.
Ja, also eher stolz. Eher stolz, dass er auch einer ist wie Devin McCourty, der nur bei einem Team gespielt hat und das war unser Team. Das auf jeden Fall. Vielleicht kommt auch noch dazu, dass er einfach das letzte Jahr gar nicht mehr gespielt hat. Ja. Dann kommt noch dazu, dass er während Covid auch noch ein Jahr ausgesetzt hat. Also es ist, seine Karriere ist so ein bisschen ja auch ausgeschlichen, muss man sagen.
Ja.
Und Coach, ja, also vielleicht irgendwann mal, aber ich glaube noch nicht jetzt in der nahen Zukunft, weil man muss auch dazu sagen, während der Covid-Saison hat er ja das eine Jahr ausgesetzt, weil er nochmal Papa geworden ist oder weil er Papa geworden ist und ich glaube einfach, dass er jetzt einfach seine Zeit genießt. Ja. Ich folge ihm auch auf Instagram und ich glaube auch auf Twitter und da sieht man auch immer Bilder, wie er mit seinen Kids oder mit seinem Kind, ich weiß es gerade gar nicht auswendig, abhängt, Spaß hat und auch viel verreist. Ne? Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, vor allem wenn du da wirklich 10 Jahre oder mehr deine Knochen hingehalten hast, dann sollst du auch erstmal dein Leben genießen danach.
Ja, tolle Karriere. Da blutet einem so ein bisschen das Herz, ja? D-Mac und Hightower, wo du ja sagtest, richtigerweise hat er in den letzten Jahren keine Rolle mehr gespielt, aber tolle Persönlichkeit, auch toller Leader.
Ich könnte mal eine Liste vorlesen, wo jetzt wirklich gleich die Tränen kommen könnten. Das dauert eine Minute.
Dann mach doch mal, hau rein.
Ich hab auf Twitter einen Beitrag gesehen mit der Überschrift Retired Patriots. So. Tom Brady, Julian Edelman, Danny Amendola, Chris Hogan, Rob Gronkowski, LeGarrette Blount, James Devlin, James White, Devin McCourty, Dante Hightower, Patrick Chung, Rob Ninkovich, Jared Mayo und Vince Wilfork.
Naja, geil.
Ja.
Das ist schon geil. Da wird einem erstmal bewusst, was man so für ein Roster hat halt über die Jahre. So, das ist goldene Jahre. Absolut.
Ich habe vorhin auch ein Bild auf Twitter gesehen, wo dann Brady, Edelman, Amendola und Gronk nebeneinander stehen. Das ist also so ein Quartett gehabt zu haben gleichzeitig, das ist schon Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn. Unglaublich. Kommen wir mal zu dem letzten Punkt unserer Folge, nämlich nochmal ganz kurz zur Gerüchteküche. Die aktuellen Gerüchte hinsichtlich eines ja tatsächlich Nummer 1 Wide Receivers reißen ja so nicht ab. Es sind jetzt auch noch tatsächlich Hopkins, ja auf dem Markt ja nicht, aber er ist auch zumindest eine Trade-Option. OBJ ist noch da gewesen, der auch ja bei uns oder unsere Facility besucht hat. Es gibt immer Gerüchte um Jerry Jeudy. Ja, Brandon Cooks war jetzt nochmal so ein Thema. Letzterer ist jetzt bei den Dallas Cowboys unter Vertrag genommen worden. Auch die Cowboys, muss man sagen, waren ein Anwärter gewesen für DeAndre Hopkins. Also da haben wir vielleicht einen Konkurrenten jetzt weniger. Allerdings habe ich mal so nachgedacht, die Chiefs sind ja auch noch im Rennen. Und wenn man da jetzt so sieht, dass sie Juju verloren haben, ja, mit Sky Moore und Kadarius Toney kommt man nicht weit. Ich glaube, du hattest es auch im Pre-Talk gesagt, Mecole Hardman ist auch weg. Also eigentlich so das perfekte Match für DeAndre Hopkins. Ja, sehen wir da noch was? Oder wird da werden die Patriots noch aktiv?
Also ich gehe davon aus, dass D-Hop auf jeden Fall das Team wechseln wird. Ich glaube, dass er getradet wird und also ich habe es ja vor ein paar Tagen auch schon gesagt, das klingt einfach zu perfekt, dass D-Hop mit Mahomes dann in Kansas City spielt. Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Also man hat ja gelesen, D-Hop würde gerne zu den Cowboys gehen. So, die haben jetzt Cooks geholt, deswegen dürften sie eigentlich raus sein. Ich glaube nicht, dass sie zwei oder drei oder eher gesagt vier Top-Spieler oder vier Top-Wide-Receiver, auch von den Verträgen her, weil CeeDee Lamb wird auch einen großen Vertrag bekommen oder wollen, in einem Roster halten. Das glaube ich nicht. Und die Browns haben auch verlauten lassen, dass sie kein Interesse an D-Hop haben. Die wurden ja auch so ein bisschen da mit in den Mix geworfen. Ich glaube, wir haben ganz gute Chancen, aber mein Bauchgefühl sagt, es wird nichts. Ich würde auch einen Zweitrunden-Pick und einen Viertrunden-Pick geben oder einen Zweitrunden-Pick und einen Drittrunden-Pick nächstes Jahr. Wäre für mich auch völlig in Ordnung für D-Hop. Aber ich irgendwie glaube ich es nicht, leider.
Ja, was mich da noch so bestärkt, ist einfach, also man muss ja sagen, Hopkins ist, glaube ich, 30, 31, so in dem Dreh. Also er ist auf jeden Fall nicht mehr der Jüngste.
Ich glaube, er ist 30 und wird zu Beginn der Saison.
Ja, genau. Irgendwie so in der. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt ein Wide Receiver seiner Klasse und ich habe vielleicht noch ein, zwei Jahre wirklich im Tank, wo ich jetzt einen geringfügigen Qualitätsverlust von Jahr zu Jahr habe, dann will ich doch zu einem Team, was auch in den nächsten ein bis zwei Jahren den Super Bowl gewinnen kann. Und wenn man jetzt die Chiefs und die Patriots gegenüberstellt, muss man deutlich unfairerweise sagen, sind nun mal am amtierender Super Bowl Champ, haben die so, glaube ich, ein bisschen die Nase vorn. Rein, ja, also jetzt muss man natürlich auch fragen, wie groß spielt die Meinung eines Spielers beim Trade eine Rolle? Ja, letztendlich kann Arizona sagen, ist mir scheißegal, wohin wir dich traden. Der den höchsten Preis bezahlt, den nehmen wir, ne? Aber ich glaube, dass da auch schon ein bisschen gesprochen wird und verhandelt wird und hin und her, geht auch um den Vertrag etc. Also ja, ich sehe da uns da auch eher nicht in der Pole Position zumindest.
Ja, ich glaube, es geht da auch nicht um Arizona. Ich glaube, da geht es halt hauptsächlich wirklich zwischen D-Hop und dem aufnehmenden Team, weil du gerade angesprochen hast, geht ja dann auch um einen Vertrag, der wahrscheinlich umstrukturiert wird. Er hat keine No-Trade-Klausel mehr, die hat er sich verspielt durch seine Suspendierung. Ne? Also sonst hätte er Veto einlegen können, wenn jetzt die Cardinals gesagt haben, okay, wir schicken dich zu den Jets. Ne? Hätte er sagen können, nee, will ich nicht, mag ich nicht, ich will lieber zu den Patriots. Das wäre möglich gewesen, geht jetzt nicht mehr. Das heißt, wenn die Patriots natürlich jetzt das passende Angebot für Arizona hinlegen, Und die Cardinals sagen, ja, nehmen wir an, dann ist er ein Spieler von uns. Natürlich ergibt es nur Sinn, wenn er es auch wirklich will, wenn er vorher schon mit Bill und Co. gesprochen hat, dass der Vertrag halt verändert wird, weil sonst macht es keinen Sinn. Du kannst jetzt nicht für einen Spieler traden, der, also einen Second Rounder und einen Fifth Rounder oder einen Fourth Rounder, der spielt dann ein Jahr bei uns und ist dann wieder weg. Ne? Das wird nicht funktionieren. Von daher, Gefühl, nein. Hoffnung, ja. Und ähnlich sieht es bei OBJ aus, wobei ich da eher sagen würde, vom Gefühl her wahrscheinlicher als D-Hop, aber auch nein eher. Also ich glaube es nicht.
Ah, OBJ ist auch, glaube ich, da gab es ja auch Gerüchte, dass er zu viel Geld will. Dann hat er ja selber auf Twitter gesagt, nee, ich will nicht zu viel Geld, aber für 4 Millionen spiele ich auch nicht. ja, es ist schwierige Kiste und wer weiß, wie sehr ihn das eine sportfreie Jahr auch gekostet hat, so an ja, Spielkraft, sage ich mal, Spielstärke. Jerry Jeudy ist ja auch noch so im Rennen, da wollen die Broncos ja einen First-Rounder haben mindestens. Ist man so nicht bereit, vielleicht zu bezahlen, weil aus meiner Sicht hat Jerry Jeudy es auch noch nicht bewiesen, dass er eine klare Nummer 1 ist.
Ja, schwierig. Ich habe auch gelesen, ein Premium Second-Day-Pick wäre auch okay. Also, den hätten wir ja an 46.
Ich will nicht vorweggreifen, aber ich sag mal, mindestens 4 der 5 Top-Right-Receiver im Draft sind keine reinen Ex-Receiver, ne? Das sind, viele sind Slot, viele sind so, da fehlt es immer so ein bisschen an Größe, da fehlt so ein bisschen an Contested Matchup, da fehlt so ein bisschen an Sprungkraft. Also der reine Exclusiver muss ja schon irgendwie, der muss sich durchsetzen können im One-on-One, muss nicht der krasse Roadrunner sein oder sonst wie was, aber da muss schon ein bisschen mehr da stecken. Ja,
ja, das stimmt schon, aber ich finde, also ich meine, Tyreek Hill fehlt auch die Größe, Cooper Kupp fehlt auch die Größe. Ne? Also so ein Wide Receiver muss einfach ein X-Faktor sein. Übrigens, Cooper Kupp wäre eine geile Idee. Also den feiere ich ja echt gut. Und er würde auch in dieses Patriots-System mit diesen mittellangen oder kurzen Pässen passen. Aber das ist wahrscheinlich sehr unrealistisch. Jeudy selbst, ich sehe es wie du, also er muss sich erst noch beweisen. Ich sehe überhaupt nicht den First-Round-Pick als Gegenwert für Jerry Jeudy und ich würde auch nicht einen Second-Rounder und einen Fifth-Rounder oder so, also so einen ähnlichen Preis wie für D-Hop, würde ich auch nicht für Jeudy bezahlen. Also da hätte ich so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn wir das machen würden.
Ja, ich gucke noch mit einem Auge so ein bisschen auf Twitter rum, aber es kam jetzt, stand jetzt 21.24 Uhr, keine neue Meldung rein. Würde ich sagen, Nick, jetzt machen wir eine Schleife drum. Schauen wir mal, was in den nächsten Tagen so passiert, noch bei den Patriots, bevor es dann Richtung Draft-Vorbereitung geht. Ja, ansonsten, wenn du nichts mehr hast, würde ich die Folge schließen.
Ja, Flachwitz fällt mir jetzt keiner mehr ein. Und ich würde sagen, ich gehe gleich Windeln wechseln.
So ist das. Macht das mal. Grüß mal schön zu Hause. Ihr Lieben, wir wünschen euch eine schöne Woche, eine schöne restliche Woche. Wir werden uns dann, ja, je nach Newslage dann zeitig wiederhören. Schauen wir mal, was noch so passiert. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.